Ich weiss nicht, was ihr euch jetzt vorstellt unter dieser Ansage, wie es der Markus gemacht hat. Ist das Evangelium eine Religion wie jede andere auch? Wir wollen miteinander heute Morgen einmal diesem Thema nachspüren. Ich weiss nicht, ob du dir die Frage schon mal gestellt hast. Oder einfach selbstverständlich davon ausgegangen bist, dass das Richtige ist. Aber was würdest du sagen, wenn dich jemand würde fragen, was ist denn der Unterschied? Was macht es denn aus? Warum soll ich denn genau an das Evangelium, an die frohe Botschaft von der Erlösung in Jesus Christus glauben, wenn es doch andere Möglichkeiten gibt? Es kommt immer wieder vor, dass ich mit Menschen ins Gespräch komme über Gott und die Welt und ich probiere dann, das Gespräch nicht nur einfach über Gott und die Welt weiterzuentwickeln, sondern auf das Zentrale zu kommen, auf Jesus Christus. Und sehr oft reagieren dann Leute ganz unterschiedlich. Die einen sagen, ja, ich glaube auch an Gott, so ungläubig bin ich jetzt nicht, wie du dir das vorstellst. Oder ich lebe ehrlich, ich saufe nicht, ich rauche nicht, ich spende ab und zu, habe noch niemanden umgebracht, was soll ich denn noch mehr? Und wenn ich dann nachher frage, wie es mit dem Glauben an Jesus Christus wirklich steht, dann kommt oft einfach einmal ein Achselzucken und in den einen und anderen Fällen eine Abwehr und dann sagen sie, mit Gott kannst du schon kommen, aber mit Jesus musst du nicht kommen. Das sind so Antworten, die man jemanden überkommt. Ganz clevere sagen dann noch, dass doch jeder Glauben irgendwo an ein Ziel führt. Bloß die Wege sind anders dazu. Und dann kommen sie mit dem Matterhorn. Man kann von der Schweizer Seite rauf, man kann von der Italiener Seite rauf. Natürlich auf das Matterhorn, ja. Aber ist das im Glauben auch so? Können wir das Evangelium, die frohe Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus, so auf die gleiche Ebene stellen, wie es der Lösungsversuch von den einen und anderen Religionen und Philosophien von dieser Welt auch tun? Eine weitere Beobachtung hat mich dazu geführt, dem genauer auf den Grund zu gehen. In verschiedenen Stellen, vor allem im Alten Testament, beklagen sich ja Propheten, oder Gott selber durch Propheten, dass das Volk Israel der wahre Gott und Schöpfer verlassen hat und den Nichtsen gefolgt sei. Also je nachdem, was für Übersetzungen das man hat, eben den Nichtsen, nichts wert. Es sind klare Worte, die aussagen, dass es einen wesentlichen Unterschied gibt zwischen dem Schöpfergott, der uns das Wort Gottes, die Bibel, zeigt, und den Göttern von all diesen Religionen und Philosophien der Welt. Folgendes können wir da lesen. Gott sprach, ich will mich vor ihnen verbergen, will sehen, was dann aus ihnen wird. Denn sie sind eine verdorbene Generation, Kinder, die keine Treue kennen. Sie machten mich eifersüchtig mit Göttern, die keine sind. Und machten mich zornig mit wertlosen Götzen. Was sagt er vom Volk Israel? Verdorbene Generation. Kinder, die keine Treue kennen. Und wir tun manchmal das Volk aufjubeln. Gott hat einen anderen Blick gehabt. Aber hier zeigt er, sie haben mich gereizt mit Sachen, die keine Götter sind. Oder im ersten Lied, wo der Asaf mit seinen Söhnen im Auftrag von David gesungen hat, sagt er, denn der Herr ist groß und sehr zu loben. Mehr als alle anderen Götter ist er zu fürchten. Die Götter anderer Völker sind nur Götzen. Der Herr aber hat den Himmel gemacht. Und mit dem zeigt er, dass ein ganz grosser Unterschied da ist. Und wo gehen wir ins Neue Testament, wo viele Jünger oder auch viele Nachfolger Jesus verlassen haben, weil sie den Eindruck hatten, das, was Jesus sagt, das ist jetzt ein harter Tobak, das sind grosse, starke Worte, da können wir nicht mehr mitgehen. Da sind viele von ihm weggegangen. Und dann hat er den Jünger gesagt, wollt ihr auch weggehen? Und dort sagt der Petrus das ganz bekannte Bekenntnis, Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Also da ist etwas erkannt worden, was ausschließlich ist, was mit nichts anderem vergleichbar ist. Ich denke, der Petrus und die Leute dann zumal im Judentum, die haben auch nachgedacht. Es ist nicht so, dass wir immer gescheiter geworden sind und früher sie alle so primitiv waren. Das ist ein grosser Irrtum. Die haben dann wirklich nachgedacht, auch über das Leben. Auch der Petrus als Fischer, der hat viel darüber nachgedacht und hat gesagt, du bist der Einzige, der diese Worte hat. Aber worin liegt jetzt der Unterschied zu diesen Religionen und dem Evangelium? Und wie erklären wir das Menschen, die alles in den gleichen Topf werfen? Ich war gestern Nachmittag draußen, ich gehe jagen. Aber mit dem Fotoapparat. Und dann war ich in Kreuzlingen unten, Graureiher sind dort am Nistmaterial suchen und das lebt, oder? Und dann ist mir auf dem Weg ein unbekannter, total unbekannter Mann begegnet und hat dann im gebrochenen Deutsch gefragt, ob er da auf Schweizer Boden sei. Ja, natürlich sei er auf Schweizer Boden. Ja, ich habe gar nicht gemerkt, ob Grenzen sind. Und jetzt war das ein Ukrainer, der in Deutschland lebt, im Süddeutschen jetzt arbeitet im Moment. Und dann haben wir da über dieses und jenes geredet und ich habe gesagt, ich war schon ein paar Mal in der Ukraine, war natürlich dann sein Brochen gewesen. Und irgendwie, ich weiss auch nicht mehr genau, wie sind wir eben auf Gott und die Welt zu reden gekommen. Und dann sind wir genau auf das Thema gekommen, was ist denn der Unterschied? Er hat gesagt, das ist doch alles zusammen gleich. Was ist denn der Unterschied? Und ich konnte ihm das erklären, ich habe seine Adresse, ich hoffe, es geht dann noch weiter. Aber was ist der Unterschied? Wie erkläre ich das in kurzen Zügen? Vielleicht die kurzen Zügen müsst ihr euch dann selber ausdenken, aber was sind die wichtigen Punkte? Die spannenden Fragen, die möchte ich mit euch heute ein bisschen anschauen. Eines möchte ich vorausschicken. Wir können unmöglich alle Religionen im Einzelnen anschauen. Das geht nicht. Und ich werde mich beschränken, wenn ich ein bisschen die Religionen auch anschaue, auf die Aussagen, zusammenfassende Aussagen, für die wesentlichen Inhalte, die die Religionen beantworten sollten. Zuerst aber mal zu der Frage, was ist denn Religion überhaupt? Religion kommt ja vom latinischen Religio, was nichts anderes bedeutet wie Ehrfurcht, Ehrfurcht haben. Und Ehrfurcht haben, das ist natürlich wieder ein Wort, das einen Haufen Auslegungen möglich macht. Eine kurze Definition ist fast nicht möglich. Ich habe dann gleich eine gefunden von einer Britta Pavlak im Internet und ich finde die Definition recht gut. Sie sagt, allgemein handelt es sich bei Religionen um Weltanschauungen und Systeme von Sinngebung, die mit dem Glauben an etwas Übernatürliches wie eine höhere Macht verbunden sind. Also ganz neutral. Es ist einfach, das ist dahinter, wenn wir an Religionen denken. Eine Religion umgibt also das Leben vom Einzelnen mit einem höheren Sinn. Und damit versucht die Religion, eine Antwort zu geben auf die Urfragen vom Menschen nach dem Woher und Wohin vom Leben. Das ist eine Kinderfrage. Die haben wir schon als Kind gehabt. Ja, woher komme ich denn? Wo ist denn Gott? Wie ist der entstanden? Wo lebt er? Oder wenn ihr den Sternenhimmel anschaut, und daran denken, dass wir da im Weltraum rumschwimmen, zwar schön geordnet auf Bahnen, aber wir hängen im All, wir hängen im Nichts. Also, letztes Mal ein Erlebnis mit unserer jüngsten Tochter. Ich habe in einer Predigt erwähnt und ein Bild zeigt, wo Cassini-Sonde, wo sie am weitesten weg war, wo sie noch zurückfunken konnte, ein Bild gemacht hat von der Erde in diesem Weltraum. Und dann hat das Bild so gezeigt, wie gross ist echt die Erde gewesen. Das war nur ein Lichtpünktchen gewesen, wie ein Stern, den wir sehen. Und ich sagte, das ist unsere Erde. Und dann daheim sagt mir meine Tochter, du, das hat mir Angst gemacht. Wo sind wir denn da? Ja, wo sind wir denn da? Das sind die Urfragen, die wir haben. Wo wir letztlich nicht alle beantworten können. Also, eine Religion umgibt der Einzelne mit einem höheren Sinn. Es probiert eine Antwort zu geben. Und das ist jetzt einfach nur ein ganz einfacher Umriss auf die Frage nach der Religion. Es fragt nicht nach wahr oder falsch, es ist einfach so. Für uns Christen wird es aber dort interessant, wo wir die einzelnen Religionen den Aussagen von der Bibel, dem Wort Gottes, nach unserer Überzeugung gegenüberstellen. Meine weiteren Ausführungen, die ich jetzt euch weitergebe, sind natürlich nicht mehr neutral. Das kann ich nicht machen. Sondern sie sind bestimmt von meiner Überzeugung, dass sich der lebendige Gott offenbart hat, einerseits einmal in der Schöpfung, und dann in seinem Wort und vor allem in Jesus Christus. Nach dieser Überzeugung werde ich jetzt auch die weiteren Ausführungen machen. Bevor wir auf die wesentlichen Unterschiede von der Religion und dem Evangelium kommen, möchte ich einen kurzen Überblick geben über die wichtigsten Weltreligionen. Aber es ist wirklich nur sehr schemenhaft. Die Weltreligionen, glaube ich, müssen wir nicht im Einzelnen kennen, um dann nachher auf den richtigen Punkt zu kommen. Aber was sind da die grossen Weltreligionen? Zuerst einmal ist die grösste Weltreligion heute noch ist der Animismus. Animismus ist die älteste Weltreligion. Animisten gehen davon aus, dass Geister oder Seelen alle natürlichen Körper oder Gegenstände bewohnen. Also der Stuhl, der darauf hockt, ist beseelt. Der Stock, wo der alte Bruder hat, der ist beseelt. Das Buch ist beseelt, die Blumen sind beseelt, alles ist irgendwo beseelt. Und mit dem Glauben verbindet sich auch immer wieder ein Gräberkult oder Ahnenverehrung oder Geister- und Dämonenglauben. Es ist jetzt dann fast ein Jahr, wo ich die Möglichkeit hatte, mit einer Reisegruppe nach Sibirien zu reisen, nach Jakutien ganz genau, und das ist auch wirklich hinten draussen. Wobei, wo wir gesagt haben, wir sind ans Ende der Welt gekommen, haben die dann denen gelacht und gesagt, wer ist am Ende der Welt? Die sitzt dann. Gut. Und dort sind wir unterwegs, immer wieder, wir haben Gemeinden besucht und natürlich auch das Land angeschaut, sind wir immer wieder solchen Sachen begegnet. Es war halt dann Schnee, 25 bis 30 Grad unter Null jeden Tag. Es war sehr schön, angenehme Badeferien. Aber da sind wir immer wieder solchen Geisterbäumen begegnet. Und dann haben wir den Übersetzer gefragt, was ist denn eigentlich da dahinter? Dann hat er gesagt, das ist der Animismus, der glaubt, dass der Animist ist immer verfolgt von Geistern. Und dann muss die Geister irgendwo immer ablenken oder zufriedenstellen. Und wenn sie unterwegs sind, dann tun sie so diesen Geisterbäumen die Bänder herhängen. Und dann tun sie noch eine Opfergabe her, meistens eine Omelette oder irgendeine Frucht oder etwas, tun sie herlegen. Und der Glauben ist dann der, und ich will es jetzt hier nicht auslachen, die haben keine andere Information bis jetzt. Der Glauben ist der, dass die Geister dann um die Bändeli tanzen und sie können dann ab und auf die Reise und werden nicht gestört. Also der Geisterglaube oder der Animismus, der ist prägt von Angst. Und das Ziel des Animismus ist das Eingehen in die Geisterwelt hinein. Aber auch dort geht der Kampf weiter ums Dasein. Also die werden nie irgendwo in eine Befreiung hineinkommen, nach dem Glauben. Und der Mensch, der im Animismus nachgeht, der lebt eigentlich immer umgeben von Geistern oder glaubt, er sei umgeben von Geistern, die müssen besänftigt oder zufriedengestellt werden. Und darum ist das Dasein von Angst prägt. Es ist eine traurige Geschichte. Und Menschen, die aus dem Animismus zum Glauben gefunden haben, haben wir ja dort auch gesehen in Jakutien. Und die haben als erstes haben die dann gestaunet, dass man einen Gott kann anbeten kann, der Liebe ist. Und das ist schon etwas ganz Spezielles, wenn einem die Augen aufgehen für so etwas. Denn der Hinduismus ist auch schon erwähnt worden, 1500 vor Christus entstanden, auf dem indischen Subkontinent, hat heute etwa 800 Millionen Anhänger, drittgrösste Religion. Im Hinduismus ist eine Menge von 3 Millionen Göttern und jeder muss sich einfach den Gott aussuchen, den er verehren will. Aber auch wieder etwas, das von Göttern geprägt ist, die zufriedengestellt werden müssen. Ein Ritual, magisches Ritual, Götterverehrung, Opfer, Askese, also Verzicht, das spielt alles eine wichtige Rolle. Und das Ziel ist der Erleuchtung, oder besser gesagt, das Ziel des Hinduismus ist der Erleuchtung, und dass man aus dem Kreislauf von Geburt, Tod kann raustreten und nachher in dem, dass Persönlichkeit oder das Selbst im Universum, im Universalen einfach aufgeht. Das ist so grosso modo der Ausblick der Hindu. Oder dann der Buddhismus. Im 6. Jahrhundert vor Christus entstanden. Und das Ziel vom Buddhismus ist, durch ethisches Verhalten und Mitgefühl und durch Weisheit dem ewigen Kreislauf vom Leiden und von der Reinkarnation, Wiedergeburt, zu befreien. Also es ist ähnlich wie beim Hinduismus, nur hat es eine andere Farbe. Nirvana ist dann das, was eigentlich erreicht werden im Buddhismus. Im Buddhismus müssen wir darauf achten, es ist eigentlich in dem Sinne keine Religion, sondern es ist eine Philosophie. Der Buddhist kennt keinen wirklichen Gott. Und in dem Sinne kennt er auch keinen Gegenüber, keinen Ansprechpartner. Dann haben wir auch den Islam. Islam bedeutet Hingabe, Ergebung, Unterwerfung unter Gottes oder eben unter Allahs Willen. Von Mohammed gegründet, der Islam ist eine monotheistische Religion, also wo nur ein Gott angebetet wird, und er stützt sich auf die Aussagen vom Koran, wo im Islam als das Wort Gottes angeschaut werden. Muslime, der Glauben ist prägt von diesen fünf Säulen, das Bekenntnis, das Gebet, Fasten, Almosen und, wenn es irgendwie möglich ist, eine Pilgerfahrt nach Mekka. Allah ist für Muslime einzigartig, unerreichbar, völlig absolut souverän. Kann nicht beeinflusst werden. Es ist nicht so wie im Christentum, wo wir Gott können bitten können, im Gebet können flehen. Dort ist es einfach eine totale Unterwerfung. Ob Allah einem Muslim gnädig ist, bleibt offen. Nur die exakte Einhaltung der Gesetze vom Islam, Scharia, gibt dem Muslim die einzige Hoffnung, ein Paradies eventuell näher zu kommen. Aber er weiß nicht, ob er es erreicht. Ungewissheit. In dem Sinn eben auch ein Stück weit Angst. Dann haben wir natürlich die weiteren Religionen, das Christentum als grösste Weltreligion, nebst dem Animismus natürlich jetzt. Das geht zurück auf Jesus Christus, das Christentum. Das ist ganz klar. Aber hier gibt es auch, wenn wir hineinschauen, ganz zahlreiche Strömungen und Ansichten. Manche christliche Strömungen betonen mehr oder minder Sakrament, wo man muss einhalten, Riten, wo man muss einhalten. Und das ist dann nötig, damit man eben nachher auch eventuell die Ewigkeit bei Gott kann erreichen. Auch da ist nicht überall von Gewissheit dreht, auch im Christentum nicht. Und da müssen wir genauso fragen, ob das Ziel und der Inhalt vom Evangelium, von der frohen Botschaft, von der Erlösung in Jesus Christus ist, dass man einfach Sakramente und Riten und Traditionen einhalten tut. Und wenn man das macht, ist die Frage, wann hört es denn auf, wann habe ich denn genug? Hier schon können wir feststellen, dass das Christentum eigentlich keine Religion im üblichen Sinn ist, sondern es ist die Religion, wo sich Gott eigentlich uns Menschen zugewendet hat. Dann ist aber auch das Judentum zu erwähnen. Das Judentum in der heutigen Zeit, das begrenzt sich eigentlich auf das diesseitige Leben, wo es darum geht, Tora zu studieren und Speisgebot, Sabbatgebot einzuhalten. Auch im Judentum ist eigentlich Gott nicht beeinflussbar und der Mensch bleibt nur, sich nach Gottes Wort, der Tora, zu richten. Das sind so ein paar kurze Überblicke. Die sind sicher ergänzungsbedürftig, aber ich kann nicht heute Morgen mehr machen. Wenn wir aber jetzt allgemein die Religionen betrachten, dann stellen wir Folgendes fest. Alle Religionen probieren, Gott oder das Göttliche zu entdecken. Und sie versuchen, eine Antwort auf die letzten Fragen vom Dasein zu geben. Die hat der Mensch, jeder. Und sie beruhigen das Gewissen von den Menschen, indem dass sie einen Weg vorgeben, wo der Mensch beschreiten könnte. Und sie geben ein Ziel an und fordern vom Mensch Daten, wo er muss schaffen, wo er etwas könnte erreichen. Das ist das, was Religionen fordern. Was Religionen aber nicht geben können, sie geben keine Gewissheit, eine innere Ruhe und eine Hoffnung zu bekommen. Oder etwas, wo man eine Sicherheit kann bekommen im Herzen, wo wir ja danach suchen. Und sie geben einem Menschen keine richtige Antwort eigentlich auf das Jenseits. Es sind irgendwo Vorstellungen, es sind Philosophien, aber es ist nicht eine gewisse Aussage drin. Und was sie auch nicht geben, sie geben keine sichere Antwort eben auf das Jenseits. Woher gehe ich? Wie geht das weiter? Und dann, die Unsicherheit wird ausgenutzt, indem das lebende Menschen für gestorbene Riten müssen abhalten, um ihnen im Jenseits zu helfen, zurechtzukommen oder Strafen zu verkürzen, zum Beispiel Fegfeuer. Es ist ja interessant, dass man einerseits verspricht durch gewisse Riten und Sakramente, dass wenn man die einhält, dass dann einem eigentlich die Ewigkeit zugesichert wird bei Gott. Aber dann, wenn man gestorben ist, müssen die Nachkommen müssen dir noch helfen, damit man schneller durch das Zeug durchkommt, das noch sollte da sein. Also es ist auch da wieder Unsicherheit. Und dem allem und der Religionen steht gegenüber die Einzigartigkeit vom christlichen Glauben. Denn im christlichen Glauben, und zwar im Evangelium, wir kommen noch drauf, was es bedeutet, dort wird uns als einziger Ort ein Gott dargestellt, der auf den Mensch zugeht, wo der Mensch bedingungslos lieb hat und wo auf ihn zugegangen ist, wo eine persönliche Beziehung zum Mensch möchte. Es ist ein Gott, der auf uns Menschen zugeht. Das hat angefangen im Garten Eden mit der ersten Frage, die Gott gestellt hat: Adam, wo bist du? Wenn Gott nicht auf den Adam zugegangen wäre, dann wäre die Geschichte ganz anders rausgekommen. Und das können wir in der ganzen Bibel können wir das nachschauen. Wenn nicht Gott immer in den ersten Schritt auf die Menschen zugetan hätte, auf das Volk Israel zugetan hätte, auf all die, die suchen sie zugetan hätte, da wäre nichts gelaufen. Wir hätten gar keine Chance gehabt. Also, es ist so, im Christsein oder im Christentum und im Evangelium haben wir die Botschaft, dass Gott uns liebt und dass der Beweis ist, dass Jesus als Mensch gekommen ist zu uns und dass er auf uns zugekommen ist und dass er uns in eine persönliche Beziehung möchte reinnehmen. Was ist denn das Wesen vom christlichen Glauben? Das Wesen vom christlichen Glauben ist eigentlich das Evangelium. Evangelium heisst frohe Botschaft, das wissen wir. Es ist eine gute Botschaft, dass sich eben der Gott, der unsichtbar ist für unsere Augen, zu erkennen gegeben hat. Die Bibel stellt uns Gott da als Schöpfer vom Universum und von der Erde. Die Bibel zeigt uns auch einen Gott, der von sich aus alles gemacht hat, um dem Menschen seine Schuld wegzunehmen, die ihn trennt von ihm. Und sie zeigt uns einen Gott, der alles gemacht hat, damit wir als Menschen in Harmonie mit ihm leben können. Wir kennen die Gegenüberstellungen wahrscheinlich gut, wo man überall lesen kann. Religionen probieren einem Menschen zu sagen, schau, das ist ein Weg, wo du vielleicht ein bisschen raufkommst. Aber es geht keinen wirklich zu Gott. Das Evangelium zeigt uns einen anderen Weg. Gott ist zum Mensch runtergekommen, als Mensch in Jesus Christus uns erschienen und durch seine Erlösung ist der Weg wieder offen, wirklich in den Himmel, in die Gegenwart von Gott. Ich möchte es euch anhand von einem anderen Bild noch ein bisschen näher zeigen und ich hoffe, man sieht es dann gut. Die Religionen, die sagen, komm da hier rauf. Steig da hier rauf. Etwas kannst du ja schon noch tun. Aber die Erfahrung ist die, wenn wir probieren, aufzusteigen, fallen wir immer wieder runter. Kaum haben wir irgendetwas erreicht, kommt wieder ein Gegenwind und wir sind wieder unten und am Boden zerstört, weil wir es nicht schaffen. Wir schaffen es nicht. Das Evangelium ist etwas ganz anderes. Gott kommt in Jesus Christus und zwar nicht bis in die Mitte der Stege, sondern er kommt auf meine Ebene und das ist die Ebene vom Sünder. Und er löst mich durch den Opfertod von Jesus. Die Religionen, die kommen einem entgegen und sagen, du musst das und das und das und das und das tun, aber sie sagen nie, wenn genug ist. Keine Gewissheit. Gott hat einen anderen Weg eingeschlagen, in dem, dass er ganz runtergekommen ist, und zwar nicht auf die erste Stufe unten und hat dort stillgehalten gesehen, dass er die eine Stufe müsste dann sicher noch erreichen. Nicht. Er ist runtergekommen, bis am Boden runter, bis auf die Ebene, wo ich stehe, wo wir alle stehen, und das ist die Ebene vom Sünder. Wo nicht feig ist, einen Schritt auf Gott zuzutun, dass Gott sagen könnte, das ist jetzt gut, das kann ich anerkennen. Wir schaffen es nicht. Keiner ist gerecht, sagt der Paulus. Alle sind Sünder. Aber auf diese Ebene ist er gekommen. Und das ist das Grosse vom Evangelium. Und so gesehen haben wir natürlich hier die Einzigartigkeit, die eben in den Religionen nicht zu finden ist. Im Evangelium zu folgen, heisst nicht Riten oder Gesetze oder Vorschriften einzuhalten, sondern an die Person Jesus Christus zu glauben. Das ist das Evangelium. Im Evangelium geht es nicht um Religion, sondern es geht um eine Person. Jesus Christus. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Geschichte vor mir habe, wo eine fiktive Person drinnen ist, wo einfach irgendwie etwas dargestellt wird, in einem Theater oder so, aber die Person, die gibt es nicht wirklich. Oder ob ich eine Person vor mir habe und sage, ich bin denn da, Fleisch und Blut, mich kannst du anfassen, ich bin wirklich eine Person. Und das ist in Jesus Christus passiert. So ist eben das Evangelium keine Religion, sondern es ist eine Person. Jetzt bin ich da bei mir kurz draus gefallen. Gut, machen wir nochmal eine Gegenüberstellung. Der christliche Glaube, der ist auf Jesus Christus als Person ausgerichtet. Andere Religionen sind auf Lehr oder Gesetz oder Vorschriften und Handlungen, rituelle Handlungen ausgerichtet. Gott erlöst den Mensch. In den Religionen kommt der Mensch nur durch eigene Leistungen, vielleicht zu Gott oder zu einer Erlösung. Und der Mensch weiß sicher, dass Gott ihn erlöst hat, aber ein Mensch in den Religionen, in anderen Religionen, der weiß nie, ob seine Leistungen zur Erlösung genügen. Es gibt nie eine Angabe, wenn du das und das hast, dann ist es garantiert kein Problem. Gibt es nicht. Und ein Christ kann nach Gottes Gebot leben, weil er erlöst ist, weil er einen hat, der für ihn die Sünde getragen hat und den Bruch zu Gott überwunden hat und durch den Heiligen Geist mit Gott verbunden ist. Menschen, die anderen Religionen versuchen, sich durch religiöse Handlungen selber zu erlösen. Jetzt müssen wir aber noch eine andere Frage nachgehen. Ob Gesetze nicht gleich das Gleiche bewirken, wenn sie eingehalten werden, wie eine Beziehung zu einer Person, in unserem Thema eben zur Person von Jesus Christus. Warum die Frage? In allen Religionen gibt es Vorschriften und Gebote, die man einhalten muss. Nehmen wir an, die werden jetzt alle eingehalten. Hat das denn die gleiche Wirkung wie eben der Glaube an die Person von Jesus? Gesetz oder Person? Es ist ein Unterschied, ob ich einem Gesetz folgen muss oder ob ich eine Beziehung zu einer Person habe. Ein Gesetz tut nicht mit mir reden. Es tut mich nicht anhören. Es kann nicht auf mich reagieren. Ein Gesetz ist starre Buchstaben, stur und gefühlslos. Das merkt ihr spätestens dann, wenn ihr mal geblitzt worden seid und dann die Bussenzettel im Kasten ist. Da wird nicht geredet mit dem. Da, Beweis, zack, hast du gebrochen und jetzt musst du zahlen. Das ist Gesetz. Es ist auch ein Unterschied, ob ich einer Person gegenüberstehe und eine Beziehung habe oder ob ich jetzt nur irgendein Bild habe. Ich habe meine Frau gern. Aber es reicht mir nicht, wenn ich ein Passfotos im Portemonnaie habe von ihr. Das ist ja keine Beziehung. Ich muss sie gegenüber haben. Ich muss mit ihr können kommunizieren. Ich muss sie können spüren. Das ist eine Beziehung. Also das kann das Gesetz nicht. Wenn ich einer Person begegne, dann fordert mich das raus, mit dieser Person zu kommunizieren. Ich lasse mich auf die Person ein. Die Person reagiert auf mich. Und es entsteht eine Beziehung. Wenn ich jetzt aber als Gotteskind zur Person Jesus Christus komme, dann kommt mir als erstes eben seine Liebe entgegen. Und das kann ein Gesetz mir nie geben. Ihr könnt alle Gesetzesbücher, nicht nur die von der Schweiz, wenn ihr alle wollt, nein, dann ist es viel zu viel. Aber noch die, keines von diesen Gesetzen gibt mir irgendwo ein Gefühl von der Liebe. Sondern nur, du sollst nicht. Und wenn du nicht tust, dann Punkt. Das ist Gesetz. Ich selber kann, und hoffentlich machen wir das dann auch, wenn wir Jesus begegnen, eben nicht einem Gesetz begegnen, sondern einer Person, die ich lieb haben kann. Natürlich, ich sehe sie nicht, aber der Heilige Geist hilft mir, Jesus als Person wahrzunehmen, wo ich eine Beziehung mit ihm aufbauen kann. Und das ist das, was wichtig ist. Und dann passiert genau das, was wir in 1. Johannes lesen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir sind nicht da und warten, was sagt er jetzt als nächstes und höre ich es denn oder höre ich es nicht. Eben ein Gesetz. Sondern ich weiss, ich habe einen Gott, der mich liebt, der mich versteht. Und wenn ich zu ihm gehen kann. Wir Menschen sind manchmal so kompliziert, dass man weiss, der Gucker nicht wo suchen. Dabei ist es da, in der Person von Jesus Christus. Kommt mir vor wie die ganze Weltraumforschung. Jetzt gehen sie auf Asteroiden und die dort Satelliten absetzen. Ich finde das wahnsinnig interessant. Aber die finden dort nichts anderes als das, was auf der Erde auch schon ist. Finden nichts Neues. Und sie wollen immer raussuchen, wie der Weltraum entstanden ist. Das ist ja so kompliziert und weit weg. Gut, machen sie nichts Dümmeres. Aber auf der anderen Seite, das, was da ist, ist ja aus Gottes Hand und mehr kann es nicht geben. Und im Glauben ist es genau gleich. Warum suchen wir so weit, weit weg? Dabei sagt Gott, schau, ich habe dir Jesus geschickt. Das ist alles und das ist genug. Und die gegenseitige Liebe, die befreit mich eigentlich von der Angst, die ein Gesetz hinterlässt. Ein Gesetz ist immer fordernd. Und wenn ich die Forderungen nicht erfülle, dann bekomme ich Angst vor den Konsequenzen, vor der Strafe, die auf das Nichtbefolgen gelegt sind. Wenn ich aber weiss, dass eine Person mich lieb hat, dann kann ich sie auch lieb haben und werde in dieser Beziehung so handeln, wie es der Liebe entspricht. Ein Gotteskind muss also nicht fragen, was es darf tun oder nicht darf tun oder muss tun oder nicht muss tun. Nach dem fragen Menschen, die einem Gesetz folgen. Ein Gotteskind fragt eigentlich immer nach dem, was der Liebe entspricht. Das, was ich tun oder lasse, entspricht das der Liebe zu Jesus Christus oder nicht? Fördert das die Liebe zu ihm oder stört es die Liebe zu ihm? Das ist, Walter Paulus sagt es ja, die Liebe tut dem Menschen nichts Böses an, darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Kann ich aus Liebe einem anderen seinen Besitz wegnehmen, weil ich ihn will haben? Kann ich aus Liebe das andere umbringen? Geht nicht. Das ist nicht Liebe. Und Jesus hat uns diese Liebe vorgelebt und hat seinen Nachfolgern nicht gezwungen, sie auch zu machen, sondern er hat ihnen gesagt, ihr könnt mir folgen. Er hat nicht gedroht, Jesus. Wenn ihr das nicht tut, in Liebe handelt, dann hat er die und die Konsequenzen. Es gibt schon Konsequenzen, die hat er aufgezeigt, aber nie mit Drohung. Wo Jesus, ich habe das am Anfang schon gesagt, die Volksmenge gelehrt hat, haben viele die Lehre als hart empfunden und sind von ihm weggegangen. Und dann hat Jesus seine Jünger gefragt, stellen wir uns das vor, wollt ihr auch noch weggehen? Also wir hätten geweibelt, wir hätten gesagt, jetzt dürft ihr nicht davonlaufen. Also wie stehe ich denn da? Für was bin ich denn gekommen aus dem Himmel, wenn niemand kommt? Er hat ihnen das freigestellt. Wollt ihr auch weggehen? Ein Gesetz hat hier Gehorsam gefordert, Vorschriften gemacht, Strafen angedroht. Jesus aber hat seine Jünger aus Liebe freigestellt, ihm weiter zu folgen. Sie haben ihm dürfen folgen. Sie hätten aber auch weggehen können. Die Liebe zwingt nicht. Sie wirbt um den Menschen. Obwohl es natürlich so ist, dass wenn ich einen anderen Weg gehe, dann hat das auch Konsequenzen. Das ist ganz klar. Aber ich darf in Liebe Jesus folgen. Auf diese Freiheit zum Handeln hat der Petrus eben das bekannte Wort gesagt, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Mit diesem Bekenntnis ist der Petrus natürlich sehr weit gegangen und hat ausgedrückt, dass es außerhalb von Jesus Christus keine Worte gibt, die zum ewigen Leben führen. Jesus ist einzigartig. Er ist Gott in Person. Er ist nicht eine Philosophie. Es ist nicht irgendwo eine Illusion, sondern es ist eine Person, die da war, die unter den Menschen gelebt hat. Johannes sagt es, wir haben mit ihm gelebt, wir haben mit ihm gegessen, wir haben ihn gespürt. Er war da. Das war nicht ein Geist, den man nicht spüren kann. Mir ist das wichtig geworden, die Einzigartigkeit der Person von Jesus Christus, und ich möchte euch Mut machen, etwas immer wieder zu wiederholen. Und zwar, dass ihr die sogenannten Ich-Bin-Worte, die Jesus gesagt hat, immer wieder überdenken. Die sind im Johannesevangelium aufgeschrieben. Eins ist noch im Matthäusevangelium. Das heisst, ich bin bei euch alle Tage. Das ist auch noch ein Ich-Bin-Wort, aber es gehört nicht zu Johannes. Aber ich möchte euch Mut machen, dass ich ganz gross sagen und ganz gross zu sehen. Nehmen wir ein Beispiel aus Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg. Wenn wir das einfach so lesen, dann tun wir das nicht speziell betonen. Sagt Jesus, ja, Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Aber wenn wir das richtig lesen, dann tönt das anders. Wenn wir das einfach so nehmen, dann fangen wir an zu philosophieren, ja, was ist jetzt der Weg? Welcher Weg ist jetzt der richtige? Welcher Weg müssen wir jetzt gehen? Aber Jesus hat uns das nicht gesagt, um über den Weg zu philosophieren und nachher zu denken. Jesus hat gesagt, dass er das ist, in Person. Jesus sagt hier ganz betont, ich bin der Weg. Die könnt 100 Wege anschauen, aber die führen nicht dorthin, wo ihr wollt. Ich als Person bin der Weg. Also, dass ich gross betone. Und so müssen wir nicht über die Wege nachdenken, sondern wir dürfen wissen, wenn wir an Jesus Christus glauben, ist das er, Person, der Weg zum Vater. Dass ich, das schließt alle anderen möglichen Wege, wo die Menschen gehen wollen, aus. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Der Weg zum Vater im Himmel ist nicht eine Landkarte mit Vorschriften, sondern es ist die Person Jesus Christus. Wir müssen also nicht über Vorschriften und Traditionen, über Riten oder Gebräuche nachdenken, sondern danach trachten, mit Jesus persönlich unterwegs zu sein. Und nochmal, ich weiß nicht, wie ich es besser erklären kann. Es ist nicht irgendein Gedankengebilde, Jesus, sondern er ist Person. Er ist echt. Er ist Gott in Person. Er ist so weit runtergekommen, damit wir es gegenüber haben. Wenn Gott das nicht gemacht hätte, dann könnten wir sagen, ja, du kannst gut reden im Himmel, wo alles zusammen so schön ist. Und wir dann hier auf dieser Erde mit all diesen Problemen. Aber er ist runtergekommen auf die Erde. Er ist runtergekommen auf die Ebene. Gottes Kinder haben keine Menge Gesetze zu erfüllen, sondern sie haben eine Beziehung zu Jesus Christus aufrechtzuerhalten und in dieser zu leben. Sie haben nur ein einziges Gebot bekommen, Gottes Kinder. Und das heisst, so gebe ich nun ein neues Gebot, liebet einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Genau das habe ich gestern dem Ukrainer unterwegs auch erklärt. Er ist in ihrer Religion aufgewachsen. Er hat gesagt, schau, Religionen bringen uns nicht weiter. Es ist eine Person, Gott ist uns erschienen in Jesus Christus und es ist die Beziehung zu dieser Person. Und darum eben möchte ich euch Mut machen, dass ich immer wieder in den Vordergrund stelle und dass ich auch zu betonen. Dort bei der Maria und bei der Martha, wo der Lazarus gestorben ist, hat ja Maria, glaube ich, ist auch traurig gewesen. Ja, der Lazarus wird dann schon auferstehen, irgendwo, weit weg, oder? Und dann sagt Jesus, nein, ich bin die Auferstehung. Ich stehe vor der Maria. Ich bin die Auferstehung. Wie kann man es noch anders sagen? Näher geht es nicht mehr. Gut. Ich hoffe, dass wir das mitnehmen können, immer wieder auf die Person von Jesus Christus zu weisen. Nicht Gesetz nachfolgen. Gesetze bringen uns nicht weiter. Gesetze erzeugen Angst. Liebe schenkt Agnose. Gesetz zwingt mich. Liebe lässt mir die Freiheit, auf sie einzugehen. Gesetz ist toter Buchstabe. Jesus Christus ist lebendige Gottesliebe. Gesetz fordert Gehorsam und Erfüllung. Aber wer kann das schon alles? Wer kann die schon erfüllen? Darum lebt, wer dem Gesetz folgen will, in Angst vor dem Tod und vor der Verdammnis. Jesus Christus aber liebt mich und hat das unter Beweis gestellt, dass er für mich gestorben ist am Kreuz, um mich von diesem Unvermögen zu erlösen und mir eben die Verbindung zum Vater im Himmel zu schenken. Darum erfüllt mich der Glaube an Jesus Christus mit Liebe zu ihm und mit Zuversicht und mit der Gewissheit, nach dem Tod bei ihm dürfen zu sein für die Ewigkeit. Der Ukrainer gestern hat auch gesagt, well, Leben in Ewigkeit, wer will schon ewig leben mit all diesen Sachen hier? Das ist ja furchtbar. Ich sagte, nein. In Jesus Christus ist uns die Herrlichkeit versprochen. Ich muss das nicht. Niemand von uns muss das. Aber wir dürfen. Wir dürfen auf die Liebe reagieren. Ist das Evangelium eine Religion wie die andere auch? Nein. Es ist schlichtweg der einzige Glaube, der mich in Verbindung bringt mit dem lebendigen Gott und Schöpfer und das in der Person von Jesus Christus. Haltet daran fest und leset immer wieder die Ich Bin-Worte. Wir beten. Vater, wir danken dir, dass du uns Menschen nicht in dieser Ungewissheit gelassen hast. Du weißt, was die Verdorbenheit und die Absage dir gegenüber vom Paradies, was das für Auswirkungen hat. Und du hast das alles auf dich genommen, da wieder einen Weg aufzutun, zu dir zurück. Du kannst nicht Ja sagen zur Sünde, zum Ungehorsam dir gegenüber. Aber du siehst unsere Unfähigkeit. Und darum danken wir dir, dass du uns Jesus Christus geschickt hast. Dass wir in ihm ein Gegenüber haben, ein persönliches Gegenüber haben, wo wir dürfen lieben haben, wo wir dürfen verehren und wo uns zu dir, zu deinem Herz zurückführt. Danke, Vater, für das, was du geschaffen hast durch Jesus Christus, was du schaffst durch den Heiligen Geist, auch heute noch, um uns das zu zeigen. Und wir bitten dich, hilf uns, dass wir das auch anderen Menschen weitergeben können, die Hoffnung, die Gewissheit nicht haben, wo immer noch da drinnen sind, Gesetze zu füllen und gleich nie an ein Ziel kommen. Wir bitten dich, Herr, dass du uns Menschen über den Weg führst, die offen sind für deine frohe Botschaft, für dein Evangelium. Und sie dir, Herr Jesus, dürfen begegnen. Segne die Gemeinde da. Hilf du ihnen, dass sie auch dürfen auf Menschen zugehen und Menschen dürfen finden, die sie dir dürfen zuführen. Brauch sie als deine Zeugen. Danke vielmals dafür. Amen.